Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist nun Ronja Kempin von dem Berliner Think Tank Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Unter anderem berät er auch die Bundesregierung und deutsche Parlamentarier. Sie beschäftigt sich speziell mit Fragen der europäischen Sicherheitspolitik. Guten Tag, Frau Kempin.
Hallo, guten Tag.
Man merkt ja sehr deutlich auch gerade wieder, dass gerade die Europäer versuchen, eigene Akzente zur Unterstützung der Ukraine zu setzen. Gerade auch die europäischen Staaten, die hier jetzt auf dem G7-Gipfel gemeinsam natürlich auch mit Japan, den USA und Kanada zusammentreffen. Dieses Zeichen der Unterstützung, was man da gestern setzen wollte mit diesem 50 Milliarden Darlehen für Kiew, ist dieses Zeichen da wirkungsvoll?
Ich glaube, in der Ukraine ist das Zeichen wichtig, denn Sie kennen das alle. Der Präsident Zelensky, der ukrainische, wirbt immer wieder darum zu sagen, wir brauchen dringend militärische Unterstützung. Uns geht die Munition aus, uns gehen die Waffen aus. Wir brauchen insbesondere Luftverteidigung. Und mit diesen 50 Milliarden haben die EU-Europäer, glaube ich, zwei wichtige Befreiungsschläge sozusagen versucht. Zum einen haben sie sich selbst und der Ukraine in finanzieller Hinsicht Beinfreiheit eingeräumt. 50 Milliarden ist eine gewaltige Summe, die man eben der Ukraine langfristig zur Verfügung stellt. Und zum anderen können sie angeschlagen, wie sie sind, in Deutschland, in Frankreich, die Staats- und Regierungschefs, nach Hause die Botschaft senden, die EU zahlt nicht für den Wiederaufbau, die EU zahlt nicht für die Fortsetzung des Krieges, sondern es ist Russland. Russland machen wir verantwortlich, nicht nur für den Krieg, sondern Russland machen wir auch verantwortlich für den Wiederaufbau der Ukraine nach einer Beendigung des Krieges. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, was gerade aus Deutschland, Frankreich, also von Scholz und Macron an die Wählerinnen und Wähler im eigenen Land gesendet worden ist.
Auf der anderen Seite warnen ja nicht wenige internationale Wirtschaftsakteure auch davor, wenn man an so etwas herangeht wie eingefrorene Finanzmittel, auch wenn man jetzt auf deren Zinsen möglicherweise als Absicherung erstmal nur zurückgreift, das sei schon eine Art Tabubruch und das könne auch möglicherweise die Glaubwürdigkeit von Europa oder eben der EU, weil jetzt wieder herangenommen, als internationaler Finanzstandort doch gefährden. Geht da auch Europa ins Risiko?
Auf jeden Fall. Da geht Europa, wie Sie gesagt haben, ins Risiko. Viele Anleger fragen sich natürlich international, ist dieser Finanzplatz noch verlässlich oder droht auch mir eine Zweckentfremdung, wenn Sie so wollen, meiner finanziellen Mittel, meines Eigentums. Russland selbst hat ja auch sehr stark, Präsident Putin hat ausrichten lassen, man werde reagieren, vielleicht auch europäische Vermögenswerte in Russland einfrieren, gar vielleicht nationalisieren, also den Besitzern entziehen. Umgekehrt muss man sagen, stehen die EU-Europäer so mit dem Rücken zur Wand, was ihre finanziellen Handlungsspielräume anbelangt, dass sie fast keine andere Möglichkeit hatten, als diesen Kunstgriff jetzt zu machen, wie Sie sagen, die Zinserträge von russischen Vermögenswerten, die in vornehmlich der Europäischen Union eingefroren sind, zu nutzen, um eben der Ukraine sowohl militärisch als auch mit Blick auf den Wiederaufbau da ein bisschen längeren Atem zu verleihen.
Sie haben es angesprochen, einige der europäischen Akteure, die da zusammentreffen in Bari, sind derzeit geschwächt. Großbritannien, aber auch Frankreich, auch die Europawahlen haben auch Bundeskanzler Scholz bestimmt nicht unbedingt gestärkt. Sind denn die europäischen Akteure generell, wenn man jetzt sich auch noch anschaut, dass möglicherweise in den USA eine Rückkehr von Präsident Trump ins Weiße Haus anstehen könnte, also Ex-Präsident, später vielleicht wieder Präsident, sind sie stärker, die Europäer, in die Rolle hereingewachsen, hier glaubwürdig für eine Abschreckung gegenüber Russland zu stehen, auch wenn die USA möglicherweise wieder ausfallen?
Also ich glaube, da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Auf der einen Seite haben Sie recht, die Europawahlen haben doch in einigen Ländern, gerade in den sogenannten Gründungsstaaten, dafür gesorgt, dass die politischen Verhältnisse doch ins Wanken gekommen sind. Präsident Macron hat sich in Frankreich bemüßigt gefühlt, die Nationalversammlung aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Das zeigt, diese Staaten sozusagen sind mit einer Bevölkerung konfrontiert, die auch den Krieg oder eine Fortsetzung des Krieges gegen Russland mehrheitlich ablehnt oder ihr mindestens kritisch gegenübersteht. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass die Europäische Union als Staatengemeinschaft der 27 in den letzten Jahren, also seit Kriegsbeginn, insofern über sich hinausgewachsen ist, als sie tatsächlich ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausbildet, die dann ins Kriegsgeschehen eingreifen, eben Waffen in Milliardenhöhe an das Land geliefert hat, sich mit Blick auf den Wiederaufbau des Landes sehr stark bemüht und eben der Ukraine sehr früh das Signal gesendet hat, du bist Teil unserer Familie, du gehörst in die Europäische Union herein und du wirst über kurz oder lang ein vollwertiges Mitglied in unserem Club sein. Also da sind schon Anstrengungen unternommen worden, die man auch nicht zurückdreht, ungeachtet der Schwächung einiger westlicher Staats- und Regierungschefs im Zuge der Europawahlen.
Sie sprechen es an. Nun muss man auch sagen, Rechtsaußenparteien sind gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik ja nicht einer Meinung. Frau Meloni gilt als Ukraine-freundlich, ganz anders Le Pen in Frankreich, die als Russland-freundlich gilt. Führt das nicht aber am Ende, wenn diese Akteure und Akteurinnen womöglich stärker werden, dass sich da gar nichts mehr tut, heißt Blockade der EU-Institutionen in dieser Hinsicht?
Jetzt wird es etwas technisch in meiner Antwort. Ich bitte, mir das nachzusehen. Ich glaube, das Gewicht der, wie Sie sagen, der radikalen Rechtsparteien im Europäischen Parlament zumindest hängt sehr stark davon ab, ob es insbesondere Frau Meloni und Frau Le Pen gelingt, eine gemeinsame Fraktion zu gründen. Bislang sind die beiden ja in unterschiedlichen Fraktionen im Europäischen Parlament aufgeteilt. Dadurch haben sie eine schwächere Rolle. Sie planen ja oder deuten es an, dass sie möglicherweise zusammengehen könnten, dann wären sie mitunter die größte Oppositionspartei im Europäischen Parlament und hätten dadurch natürlich eine sehr viel lauter wahrzunehmende Stimme auf dem europäischen Parkett, als das im Moment der Fall ist.
Vielen Dank an Ronja Kempin vom Berliner Think Tank Stiftung und Wissenschaft und Politik. Wir sprachen mit ihr über die europäische Sicherheitspolitik, die immer auch ein Thema gerade beim G7-Gipfel in Bari ist, aber auch in vielen anderen Institutionen derzeit groß Beachtung findet. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.